Herzlich willkommen, heißt sie zu dieser Sendung bei Radio Gloria, Peter Galliker. Wir sind in der Senderei mit Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecker. Das Turiner Grabtuch, eine Betrachtung der wissenschaftlichen Fakten. Wir hören heute den zweiten Teil, multidisziplinäre Betrachtungen der Abbildungsmerkmale. Als Referent haben wir eingeladen Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecker. Er studierte an der Universität Erlangen-Nürnberg Ingenieurwissenschaften und Philosophie. Heute wohnt er in der Schweiz, in Schwarzenberg, und leitet das private Forschungsinstitut für multidisziplinäre Wissenschaft mit dem Namen In Honorem Divinae Sapientiae und übersetzt zu Ehren der göttlichen Weisheit. In dieser zweiteiligen Vortragsreihe über das Turiner Grabtuch, eine Betrachtung der wissenschaftlichen Fakten, hören wir Schwerpunkte, die Methoden und Probleme einer wissenschaftlich fundierten Altersbestimmung sowie die faszinierenden, vielschichtigen Wesensmerkmale der Grabtuchabbildungen. Heute in einer zweiten Folge die multidisziplinäre Betrachtungen der Abbildungsmerkmale. Ich begrüße herzlich Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecker. Grüß Gott.
Ja, Gleiches geht zu Ihnen, Herr Galliker, und zu allen Hörerinnen und Hörern. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen nun für diesen zweiten Vortrag, der uns ein wenig in die Geschichte und in die Zusammenhänge des Turiner Grabtuches führen will. In der vergangenen Woche hatte ich ja in einem ersten Teil einige Zusammenhänge und Hintergründe schon aufgezeigt. Das bezog sich schwerpunktmäßig auf die Altersbestimmung und auf einige hochinteressante Phänomene aus dem Bereich der Bildstruktur. Ich hatte auch letzte Woche schon erwähnt, dass dieses besondere Stück Leinen mit einer Breite von 1,10 Meter und einer Länge von 4,36 Meter eine derartige Fülle an in der Tat faszinierenden wissenschaftlichen Aspekten beinhaltet, sodass in den zurückliegenden, man kann sagen, ungefähr so 100 Jahren viele Wissenschaftler sich damit beschäftigt haben. Und heute ist nun mein Anliegen, Sie in besonderer Weise in die Fragestellungen der ganzen Chemie des Systems und in die Fragestellungen der materialtechnischen Zusammenhänge einzuführen. Am vergangenen Donnerstag hatte ich in den einleitenden Worten schon erwähnt, dass das Turiner Grabtuch ein ganz besonderes Beispiel für Multidisziplinarität darstellt, denn chemische, biologische, geschichtswissenschaftliche, archäologische, dann physikalische und mathematische Faktoren, selbstverständlich medizinische und ingenieurwissenschaftliche Zusammenhänge müssen multidisziplinär betrachtet und in ihren Wechselwirkungen diskutiert werden, um die einzelnen Bereiche der oft gar nicht bis heute deutbaren Strukturen wenigstens ansatzweise zu erkennen. Und diese Multidisziplinarität zeigt auch, dass ähnlich wie bei dem besonderen Tuch, nämlich der Tilma in Guadeloupe, Elemente vorliegen, die sich aller wissenschaftlichen Deutung entziehen. Und das ist nun ein ganz besonderes Anliegen heute für die weitere Zeit, diese Dinge in den Vordergrund zu stellen, ungeachtet aller Diskussionen über das Alter und über die bewegte Geschichte und die Raumverhältnisse, die dieses Tuch mit sich machte. Ich komme dann auf einen Abriss auch zurück. Aber selbst wenn man nun einmal die historischen Gedanken zurückstellt, dann kann ich heute schon eine Zusammenfassung ausdrücken, nämlich die Bilanz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse über dieses Stück Leinen ist so tiefgründig mit unerklärbaren Phänomenen verbunden, dass nur der Schluss zulässig ist, hier haben übernatürliche Vorgänge stattgefunden, denn die Entstehung dieser Abdrücke, die Elemente der Farben, die Geometrie der einzelnen Bildelemente selbst und die darin verborgenen Zusatzinformationen lassen in keiner Weise eine Erklärung zu, wie dies in irgendeiner Zeit, weder im ersten Jahrhundert noch im 21. geschehen könnte. Und das ist das eigentlich Bedeutende. Die 21 Jahrhunderte seit der Anwesenheit des Heilands auf dieser Erde haben keine Erklärung der verschiedenen Zusammenhänge ermöglicht, höchstens Analysen. Nicht? Man kann natürlich sagen, was nicht ist, und man kann an der einen oder anderen Stelle erklären, welche Formen von chemischen oder physikalischen Vorgängen stattgefunden haben könnten, aber man kann nicht erklären, wie sie in diesem Fall erfolgten. Und das zeigt, dass keine menschliche Technik weder im Altertum noch heute dafür in Frage kommt. Nun, ich greife zunächst einmal die Struktur dieser Phänomene auf und möchte sie in einen Zusammenhang bringen. Es fällt auf, dass eine Gruppierung von bildstrukturellen und werkstoffwissenschaftlichen Bereichen vorliegt, in denen eben solche Unerklärbarkeiten vorliegen und bis heute bestehen. Und der erste Bereich ist das, was ich Bildstruktur nenne. Diese Bildstruktur beruht auf Erkenntnissen der mikroskopischen Analyse. Und ich hatte in einigen Sätzen in der vergangenen Woche da auch schon darauf hingewiesen, dass man bei einer sehr präzisen mikrotechnischen Untersuchung am Grabtuch keinerlei Pinselstriche findet. Bildelemente, die eigentlich typisch sind für Gemälde, fehlen vollständig. Es ist aus werkstoffwissenschaftlicher Sicht keine Art von Farbpigmenten vorhanden, die in allen Malfarben eigentlich bestehen. Und da sehr gute Kenntnisse vorliegen über die Chemie der Farben, wie sie von den Malern über die Jahrhunderte hinweg erstellt und verwendet wurden, müssten ja solche Farbpigmente hier auch enthalten sein. Denn sie haben bestimmt auch in Veröffentlichungen, vielleicht auch in dem ein oder anderen Bericht, der in den Medien zu diesem Grabtuch bisher stattfand, immer wieder gehört, dass ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Maler dieses Bildnis erstellt hat. Man hat das Da Vinci zugeschrieben und immer wieder versucht, große Persönlichkeiten der Malerei in Zusammenhang zu bringen. Und gerade diese Maler haben nun nachweislich Maltechniken, die auf der einen Seite strukturelle Elemente wie Pinselstriche und auf der anderen Seite Farbpigmente beinhalten, die an ihren Bildern bis heute ja exzellent nachweisbar sind. Dies alles fehlt. Es fehlen auch Umrisslinien, die in der Malerei üblicherweise verwendet werden. Und es besteht eben ein ganz besonderes Fasernfärbungsphänomen. Aber ich wollte ja zunächst erst einmal diese Gruppen darstellen und erst nachher noch an der einen oder anderen Stelle eine Vertiefung aufzeigen. Und neben dieser bildstrukturellen Phänomenologie gibt es nun auch gewebestrukturelle Fragen beziehungsweise Erscheinungsformen, die in der Tat nur mit dem Wort Phänomen belegt werden können. Und das bezieht sich auch auf den Bereich der botanischen Wissenschaft, denn in den Gewebefasern fanden sich, das werden wir auch noch einmal kurz nachher abreißen, eine ganze Reihe pflanzlicher Inhaltsstoffe, die Nun, tiefe Kenntnisse aus der ganzen Vegetationskunde, aus der Geobotanik, aus der Ökophysiologie der Pflanzen erfordern, nicht die Pflanzensystematik selbst und die Pflanzengenetik spielen dabei eine Rolle, nämlich eine fundierte Pollenanalyse hat eben gezeigt, dass 58 verschiedene Pollenarten im Gewebe vorhanden sind, an verschiedenen Stellen, also nicht nur in kleinen Proben, sondern verteilt über das ganze Tuch. Und lediglich 17 dieser 58 Pollen kommen in Frankreich und Italien überhaupt vor, während 44 dieser Pollenarten in der Flora, im Gebiet in und um Jerusalem ganz charakteristisch sind. Dies gibt natürlich sehr zu denken und bis heute konnte niemand erklären, wie denn nun ein Tuch, das ja aus der Sicht der Kritiker erst im 14. Jahrhundert in Frankreich hergestellt sein sollte, diese pflanzlichen Informationen beinhaltet. Ohne ein Erklärungsmodell kann man nur daraus schließen, dieses Tuch ist tatsächlich in Palästina entstanden. Es ist zugeordnet im Gebiet um Jerusalem. Und damit bleibt die Frage offen, was ist denn dann nun bis zum 14. Jahrhundert geschehen? Denn, wie ich nachher noch einmal aufzeigen werde, geht die schriftlich dokumentierte Geschichte in das 14. Jahrhundert zurück. Vorher kann man keine gesicherten Quellen verfolgen. Es gibt Erzählungen und möglicherweise auch durch Inspiration erhaltene Informationen. Aber das ist aus wissenschaftlicher Sicht schwer zu beurteilen. Jedoch spielt eigentlich gar keine Rolle, denn die anderen Beweise einer ganz anderen Einwirkung, die eben menschliche Technologie bis zum heutigen Tag ausschließt, ist schon ein so intensiver Hinweis auf etwas Übernatürliches. Es bedarf nicht einer genauen Durchkämmung der Abläufe, selbst wenn man jetzt in den nächsten Jahrzehnten überhaupt nichts mehr finden würde. Was hat nun dieses besondere Tuch im 12. Jahrhundert gemacht und was im 2. Nicht? Es ist nachrangig. In einem anderen Bereich dieser strukturellen Phänomene gibt es bildtechnische Aspekte, also Faktoren, die aus der Methodik des Bildes selbst rühren. Und dies ist nun auch wieder eine ganz besonders spannende Sache, ähnlich wie in der Bildchemie und in der Gewebestruktur, in der botanischen Verknüpfung dieser pflanzengenetischen Aspekte, wie schon erwähnt. Nicht? Ähnlich ist es hier im Bereich dessen, was ich Bildtechnik nenne. Es zeigt sich nämlich, dass eine ganz besondere Helligkeitscharakteristik enthalten ist. In der bildtechnischen Fachsprache wird das ja als Luminanzcharakteristik bezeichnet, nämlich die Helligkeitsverteilung, die auf dem Tuch enthalten ist, zeigt, dass eine gewisse Funktionalität zwischen Färbung und Distanz zu jenem Körper, den das Tuch umhüllte, besteht. Stellen, die in sehr geringer Entfernung zum Körper gewesen sein müssen oder den Körper berührten, haben eine sehr intensive Färbung. Stellen, die aus einer größeren Entfernung oder eben aus einem Darüberliegen über Körperbereiche rühren, besitzen eine erstaunlich geringe Färbung. Und das wäre nun für sich genommen noch nicht so besonders spannend, wenngleich auch wiederum ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um eine Maltechnik handeln kann, denn diese feine Strukturierung der ursprünglichen Geometrie kann eben nur durch den Körper, durch den dreidimensionalen, realen Körper, der als physisches Element im Tuch einmal war, hervorgerufen worden sein. Nicht? Das kann eben nicht durch eine zweidimensionale Maltechnik erklärt werden. Da geht es aber noch in eine wesentlich größere Vertiefung hinein, nämlich es haben spannende Untersuchungen in den USA gezeigt, die moderne Mustererkennungs- und fotogrammetrische Techniken verwendeten. Ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, auch mit den einzelnen Personen. Ich fasse es nur einmal kurz zusammen. Nämlich die Luminanz, also die helligkeitsorientierte Signalart, die in einem Bild liegt, das man jetzt durch fotografische und entsprechend signaltechnische Umsetzungen erhalten kann. Diese Bildstruktur hat nicht nur eine Helligkeitsinformation, sondern in ihr das Muster der ursprünglichen dreidimensionalen Geometrie. Das heißt, die Helligkeitssignale, die auf einem Monitor nun ein Bild hervorrufen, so wie Sie es bestimmt vom Grabtuch kennen, haben zusätzlich eine verschlüsselte Dateninformation, die, wenn man sie mit einer geeigneten Gesetzmäßigkeit übersetzt, ein räumliches Bild des ehemals umhüllten Körpers wiedergeben. Diese Rauminformation ist also mitgespeichert. Da es sich um eine relativ komplizierte fotomesstechnische bzw. fotomesssystem orientierte Verschlüsselung handelt, würde ich gerne den Maler kennenlernen oder über ihn etwas hören, der in der Lage wäre, so eine Verschlüsselung in sein Gemälde hineinzusetzen. Nicht? Es ist vergleichslos spannend, hat aber schon einen gewissen Vergleich, wenn auch nicht in menschlicher Technik. Es ist zwar vergleichslos für menschliche Maltechnik, aber es ist nicht vergleichslos für etwas anderes, bei dem auch so eine Rauminformation im Bild, das nur zweidimensional ist, enthalten ist, nämlich im Bild von Guadeloupe. Nämlich in dieser Farbgebung auf der Tilma, auf dem Umhang des Azteken Diego, wie er in vorhergegangenen Sendungen berichtet, nicht? Dort findet sich auch so eine Verschlüsselung. Rauminformation ist in der Bildinformation mit hineinbezogen. Sie ist integriert, wie man technisch sagen kann, in die Signale, die den Helligkeitsverlauf und im Falle von Guadeloupe auch den Farbverlauf wiedergeben. Hier im Grabtuch von Turin ist die Bildgebung von einer anderen Art, denn die chemischen Analysen haben ja gezeigt, dass es sich um menschliches Blut handelt, dass also nicht irgendein anderer Farbstoff aufgetragen ist, und die ganze weitere Analyse verdeutlichte eben, wie ich auch schon erwähnt habe, dass es sich nicht um Farbgebungen handelt, die aus irgendeiner werkstoffwissenschaftlichen Art rühren, sondern es ist eben eine Färbung, die auf der Basis von Blut besteht, aber mit ganz besonderen Auftragungsmethoden, für die selbst bei einem aufgelegten Gewebe auf blutende Stellen in dieser Weise, wie es hier vorliegt, keine Erklärung besteht. Wir kommen nachher gleich darauf zurück, was das bedeutet im Zusammenhang mit diesen werkstoffchemischen Vorgängen. Ja, und bei dieser dritten Struktur, die ich eben nannte, eben die Bildtechnik, zeigt sich, dass auch hier so eine besondere Trilogie vorliegt. Nicht? Es sind drei Wesensbereiche, die sich menschlicher Erklärung entziehen, wo wir nur mit multidisziplinären Methoden davorstehen und versuchen, einen Einblick zu gewinnen. Aber wir können nur den Ist-Zustand in einer gewissen Bandbreite erkennen, aber nicht die Entstehung erklären. Und dies bezieht sich ausnahmslos auf alle drei Bereiche, die ich bisher schon aufzeigen konnte. Nun wäre es ganz prima, vielleicht den einen oder anderen Aspekt zu vertiefen. Und ich gehe da zurück in diese erste Gruppe, nämlich Bildstrukturelemente auf der Basis ihrer geometrischen und werkstoffspezifischen Form. Das sind alles Bereiche, die durch mikroskopische Analysen gefunden wurden. Und im Zusammenhang mit der Farbgebung auf den einzelnen Fasern lässt sich nun auch wieder eine Besonderheit benennen, nämlich es bestehen nur Oberflächenfärbungen. Normalerweise, wenn ein Farbstoff aufgetragen wird, in irgendeiner Technik, welcher auch immer, dann gibt es eine Eindringtiefe. Nicht? Die Farbe dringt in das Material ein und erzeugt dort ein Raumprofil. In einer Gewebefaser geschieht das ja umso leichter. Nicht? Und alle Färbetechniken, die seit Jahrtausenden von den Menschen verwendet werden, beruhen auf dieser Basis. Hier aber ist es ganz anders. Man kann in den hochauflösenden mikroskopischen Analysen sehen, dass eine Oberflächenfärbung vorliegt. Es ist gewissermaßen am Umfang der Fasern Farbe vorhanden. Und geht man in die Tiefe der Fasern, dann hört diese Färbung plötzlich auf. Es ist sogar so, dass die Verfärbung sich sprunghaft oft von Faser zu Faser ändert. Insbesondere an Stellen, an denen nun ein Übergang ohne Färbung vorliegt, ist dies nicht ein gleitender Wechsel, wie es ja zu erwarten ist bei allen Aufbringungstechniken, sondern von einer Faser zur anderen ist plötzlich keine Verfärbung mehr da. Es gibt nicht die geringste Erklärung, wie von Menschenhand so etwas erstellt werden könnte, denn die Webtechnik, die dieses Fischgrätenmuster hervorruft, würde eine Farbaufgebung, auch wenn das jetzt vielleicht mit Pipetten geschehen würde, nicht mit einem Pinsel, in dieser sprunghaften Veränderung von Färbung zu Nichtfärbung überhaupt nicht ermöglichen. Auch da sieht man, es muss also etwas ganz Besonderes geschehen sein. Im Weiteren verdeutlicht sich dann, dass die Farbgebung selbst wieder ein Phänomen darstellt, denn man würde erwarten, dass innerhalb der Poren der einzelnen Fasern durch Kapillareffekte die Farbe einzieht. Und hier sehen wir eben, es gibt keine Ausbreitung durch die sogenannte Porenkapillarität. Ganz anders hier, nämlich die werkstoffwissenschaftlichen Untersuchungen zeigten, dass die dunklen Färbungsbereiche offensichtlich durch eine chemische Veränderung der Fasern ausgelöst wurden. Eine chemische Strukturveränderung, die auf Oxidation und Dehydrierung hinweist. Es ist also eine Sauerstoffaufnahme der einzelnen Fasermoleküle geschehen und eine Wasserstoffverarmung. Nicht? Dadurch entstehen dann auch Farbeffekte, also Oxidation und Dehydrierung. Man kann eben in der chemischen Struktur dieser Fasermoleküle diese beiden Vorgänge erkennen, aber nicht den Grund erklären. Und so zeigt es auch hier eine ganz herausragende Charakteristik in diesen bildstrukturellen Vorgängen. Wie schon auch in der vergangenen Woche erwähnt, gilt dies ja ohnehin auch für die Durchdringung des Gewebes mit Fremdstoffen. Auf der einen Seite diese 58 verschiedenartigen Pollen, die in ganz erstaunlicher Weise darin gespeichert sind. Auch das ist für sich genommen schon in der Tat ein Phänomen, denn die Einflüsse auf das Grabtuch durch Brände, durch den Rauch von Kerzen, durch millionenfache Berührungen, die früher möglich waren, hätten eigentlich die Oberflächenstrukturen so verändern müssen, dass diese Bollen wieder abgetragen sind, nicht mit jeder Berührung bleibt etwas haften und dass nach dieser langen Zeit noch so viel nachweisbare, genetisch identifizierbare pflanzengenetische Elemente vorhanden sind, das stimmt eben nicht mit der Erwartung überein. Nicht eine Hochrechnung über den Pollenverlust pro Zeiteinheit ist eine ganz andere Kurve. Man würde eben ein Bruchteil davon größenordnungsmäßig unter einem Hundertstel erwarten. Und gerade ein Messobjekt, das so eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Und selbst wenn es nur aus dem 14. Jahrhundert wäre, würde es sich nicht erklären. Eine genauso hochspannende Sache zeigt sich dann ja in den Vertiefungen der Bildelemente. Nicht, wir sehen eben, dass diese fotogrammetrische Struktur die ganze Kunst der Mustererkennung schon in sich trägt, die ja zu 99% aus dem 20. Jahrhundert erst stammt. Die Verfahrenstechniken in einer Helligkeitsverteilung, die in diesen Fasern, wie eben beschrieben, oberflächenspezifisch und materialtechnisch verankert ist, daraus die Höheninformation abzuleiten, nicht? Das entzieht sich aller Strukturauftragungsmethoden, die wir bis heute kennen. Selbst moderne Verfahrensweisen, die bei der Herstellung von Prototypen in ganz modernen computergesteuerten Anlagen geschehen, vermögen solche Techniken nicht. Es gibt ja in der modernen Automatisierungstechnik immer mehr Ansätze, dass man aus Bildinformationen direkt Höheninformationen verknüpft und daraus etwas herstellt. Etwas Räumliches durch Kunststoffmoleküle üblicherweise schichtenweise zur Entstehung bringt. Dieses sogenannte Rapid Prototyping, das wäre eine ganz, ganz kleine Vorstufe der eventuell hier vorstellbaren Strukturerzeugungsmethoden. Unter Strukturerzeugung verstehe ich eben etwas, was den molekularen Aufbau eines Werkstoffes durch eine bestimmte Technik ermöglicht. Und so etwas liegt ja hier vor. Nicht? Wir können nicht begreifen, wie Blut, in diesem Fall eben, wie die chemischen Analysen zeigten, menschliches Blut, und zwar der Blutgruppe AB, in so einer Weise die Oberflächenstruktur verändern kann und wie die chemischen Formen überhaupt zu dieser Farbveränderungsart führen könnten, wie vorhin berichtet. Und gleichzeitig müsste diese Farbveränderung so geschehen, dass in den später visuell wahrnehmbaren Informationen, also in der Helligkeitsverteilung der einzelnen Bereiche dieses Tuches, auch verschlüsselt die Dreidimensionalität des ursprünglichen Körpers liegt. Diese Methoden sind allesamt erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erarbeitet worden. Sie rühren aus den Bemühungen, komplexe Bilder möglichst automatisiert, also computergestützt zu analysieren. Das führte eben zum einen in die Fotogrammetrie. Fotogrammetrie steht eben für fotografische Messtechnik, also Verfahren, um aus einem Bild metrische Informationen zu gewinnen. Das sind Datenbereiche, die nicht nur etwas über Helligkeit und Farbe in einem Bild aussagen, sondern wie die einzelnen Elemente eines Bildes zueinander in einem geometrischen Maß sind. Also beispielsweise könnte man nun in der Medizin eben bestimmte Gewebebereiche vermessen und in der Diagnostik daraus Schlüsse ziehen. Dies wird ja heute durchgeführt in der ganzen tomografischen Technik. Dazu braucht man immer auch eine Messart, die nicht nur etwas über das Bild und seine Verteilung ausdrückt, sondern eben auch über seine Geometrie und die Maße, die dazu gehören, in Mikrometern, in Millimetern oder anderen Maßeinheiten. Und diese Information muss natürlich erst einmal im Bild überhaupt sein, bevor sie später analysiert wird. Moderne bildgebende Systeme arbeiten eben so, dass man Rauminformationen ganz gezielt aufnimmt und sie dann dechiffriert. Aber das Grabtuch von Turin zeigt, dass es noch viel raffinierter geht, dass eben alleine bei der Umhüllung eines Körpers unter Einfluss bestimmter Übertragungsverfahren, über die wir gleich auch sprechen müssen, so etwas geschehen kann. Und dies führt auch noch einmal zu der Wiederholung oder der kleinen Repetition der Aspekte, die ich in der ersten Sendung schon erwähnt habe, nämlich das Grabtuch von Durin ist ja ein fotografisches Negativ. Besser gesagt, es entspricht einem fotografischen Negativ. Es ist also ein Bild, das nicht den normalen Zustand, wie wir ihn mit dem Auge sehen, beschreibt. Nicht? Das nennen wir ja positiv. Und die Wandlungsprozesse der chemischen Fotografie erzeugen üblicherweise ein dazu inverses Bild, das seit der Entstehung der Fotografie als fotonegativ bezeichnet wird. Und es war ja eine ganz erstaunliche Sache, eben auch eines dieser Phänomene, dass im Jahre 1898 der Turiner Ratsherr und Rechtsanwalt Pia, der damals schon sich intensiv mit Fotografie beschäftigt hat, man sieht, das ist auch eine multidisziplinäre Methode, wenn eben ein Politiker und ein Jurist sich nun mit dieser neuen Technik beschäftigt. Und er wurde eben so bekannt, dass man ihn am 28. Mai 1898 eingeladen hat, seitens eben des Bistums, doch das Turiner Grabtuch zum Fotografieren. Und das war eben die erste Aufnahme, die überhaupt von diesem Leinenstück geschah. Es hat nicht lange gedauert, als Pia seine Aufnahmen erstellt hatte und sie entwickelte. Auch damals brauchte man eigentlich die gleichen chemischen Abläufe in einem Entwicklungsbad und in einer Dunkelkammer, wie es eben bis in die heutige Zeit notwendig ist, wenn auch ja die chemische Fotografie eine immer kleinere Rolle nun spielt durch die Digitalisierung der Informationswelt. Aber die Methoden dafür entsprechen eigentlich den Ursprüngen in ihren grundsätzlichen Abläufen. Und so hat auch Bia eben staunend vor dem gestanden, was er in seinem Entwicklungsbad sah, nämlich dass plötzlich ein Bild, das vorher schwer erkennbar war, weil niemand ja damit rechnete, dass es sich um ein Negativ handelte, plötzlich ganz intensive Körperstrukturen zeigte und eben verdeutlichte, dass hier das Bild eines schwer misshandelten Mannes vorliegt und das Positiv, was seinem fotografischen Negativ ja entsprach, nicht? Denn was er entwickelt hat, ist eigentlich ein Negativ, aber es ist das Negativ eines Negativbildes und das führt eben nun zum Positiv. Nicht? Sozusagen Minus mal Minus gibt hier wieder auch das Plus. Und in der Zeit nach dem Juni 1898 verbreitete sich diese Kunde dann sehr, sehr schnell, führte auch zu großen Auseinandersetzungen. Viele damalige Vertreter der verschiedenen wissenschaftlichen Bereiche, eben der Physik und der Biologie und Chemie, nahmen sich der Sache an und es entstand eine ganze Palette von Theorien, wie man sich das nun erklären könnte, aber keine davon liefert bis heute eine ernstzunehmende Erklärung, wie ein Negativbild, das nicht gemalt ist, das nicht in seiner biochemischen Farbstruktur irgendeiner nachvollziehbaren Technik entspricht, auf Gewebe kommen soll und dort einem fotografischen Negativ entspricht. Also kein Maler in einem Jahrhundert hat jemals ein Negativbild gemalt. Das entstand erst dann nach der Erfindung der Fotografie. Denn auf diese Idee kommt ja auch nicht ein Künstler, dass er sagt, ich stelle mir mal vor, wenn ich nun Farben und Helligkeiten in ihre, jetzt fototechnisch gesprochen, Negativität übersetze, dann schaue ich mir mal an, wie das aussieht, wenn ich das male. Es ist einfach nicht vorstellbar. ungeachtet dessen, dass keine Maltechnik vorliegt. Und diese zur Bildstruktur der Fototechnik, also zu dieser bildtechnischen Beschreibung gehörende Phänomenologie des Negativs, ist nur ein kleiner Teil, wie ja schon gesagt, denn das wäre für sich genommen schon eine ganz herausragende Sache. Aber was in diesem Negativ nun alles enthalten ist und wie es eben mustererkennungs-, computertomografisch, werkstoffwissenschaftlich, biochemisch und werkstoffwissenschaftlich aus der Sicht moderner Farbstoffe, wie das alles dann sich vereint zu einem ganz besonderen, übergeordneten Bild von Phänomenen, nicht? Das verkettet sich aus kleinen Bereichen, die unverständlich sind, entsteht wie ein Bild von lauter Unverständlichen für uns Menschen, nicht selber durchführbaren Methoden, auch mit der modernsten heutigen Technik nicht, in ihrer Gesamtheit, in Teilbereichen schon, nicht? Man könnte so eine Oberflächenfärbung von Fasern schon mit neuzeitlichen Farbgebungsverfahren erzielen, aber der apparative Aufwand dafür ist astronomisch, nicht? Man kann das nicht eben mit einfachen Sprühtechniken erreichen, man kann auch erst recht nicht durch mechanische Vorgänge menschlicher Farbaufgebungen erreichen. Das alles ist ausgeschlossen und Anlagentechniken, die heute noch einige hunderttausend Franken kosten, um so etwas zu tun, liefern eben keine Erklärung, wie es gewesen sein könnte, sondern einfach die Sache selber spricht ihre Sprache übernatürlicher Vorgänge, die in einer Gesamtheit verknüpft sind, dass wir nur voller Erstaunen an dieser Stelle stehen und vielleicht auch jetzt einmal ein paar Gedanken noch miteinander verbinden. Wie ist jetzt der Weg durch die Jahrhunderte gewesen? Wie ja schon mehrmals erwähnt, ist mein Anliegen nicht, nun Erzählungen aus den ersten und nachfolgenden Jahrhunderten wiederzugeben. Sie finden das in vielen Schriften, aber es ist keine dokumentierte Geschichte. Ich will nur ein paar Dinge erwähnen. Es bestehen Hinweise in den Berichten, die eben aus mündlicher Überlieferung stammen, dass die Jünger Jesu das Grabtuch, nach Edessa gebracht haben, also in die heutige Osttürkei, und dass dort ein König Abgar das in Sicherheit gebracht hat. Da gibt es dann in den Erzählungen Hinweise. Es wurde dann über dem Stadttor von Edessa angebracht. Aber bitte, wenn ich das jetzt so berichte, das sind Überlieferungen, die können die Wirklichkeit beschreiben, aber sie müssen es nicht. Und es ist einfach eine Ergänzung dieser interessanten Geschichte, die bis zum 14. Jahrhundert nicht nachvollziehbar im Sinne einer wissenschaftlichen Dokumentation ist. Aber das macht ja nichts. Man kann ja sich einmal so eine kleine Retrospektive wie eine Reise durch die Zeit gestatten. Und das geht dann weiter. Aus dem 2. Jahrhundert findet man in diesen Erzählungen, dass die Enkel, einige, also zwei Enkel werden da genannt, dieses König Abgars, der im Gebiet dieser Osttürkei herrschte, dafür gesorgt hat, dass das Tuch in die Stadtbefestigung eingemauert wurde und dadurch dann im Laufe der nachfolgenden Zeit in Vergessenheit geriet. Denn die Erzählungen gehen davon aus, dass die Bürger dieser Stadt Urfa noch sehr verbunden waren mit dem Glauben an Geister und dämonischen Einflüssen. Und er sah eine Gefährdung für dieses besondere Tuch und hat dann sein Verschwinden angeordnet. Und so taucht es dann auch in den Erzählungen erst wieder im Bereich um das Jahr 500 auf. Es gibt also dann Berichte, deren Verfassung allerdings nicht historisch jetzt belegt sind. Man kann nicht sagen, aus welcher Zeit diese Berichte stammen. Die Berichte selber sprechen eben davon, dass im Jahr 525 in der Stadtmauer von Edessa das Tuch wieder gefunden sei. Es kommt dann ja zur Belagerung dieser Stadt im Jahre 544 und die Geschichtsschreibung erwähnt dann das Jahr 594, nämlich es wusste niemand mehr Rat, was dieses von Gott geschaffene Bild nun noch an Sicherheit erfahren soll. Wie sollte man vorgehen, damit bei der Belagerung kein Schaden entsteht? Die Erzählungen hören dabei aber dann auf und es tauchen Vorlagen auf in der frühen Kunst. Nicht? Es gibt also Bilder, die schon eine Datierung haben in den Bereich der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends und auf denen eventuell das Grabtuch dargestellt ist. Das ist aber aus kunsthistorischer Sicht eben auch nicht gesichert. Es taucht dann erst wieder im Bereich um 950 ein Bericht auf, eben in den Erzählungen wird davon berichtet, nicht eben historisch belegt, dass der Kaiser des Oströmischen Reiches den Edessern das Tuch abgekauft habe und es dadurch vor den heranrückenden Arabern gerettet habe. Das Tuch sei nun in Konstantinopel aufbewahrt worden. Also so endet eben dann das erste Jahrtausend. Die Überlieferungen sprechen dann von einem Auffinden des Tuches, dass diese bewegte Zeit nach Konstantinopel irgendwie überstanden hat. Und im Jahre 1150 wird berichtet, eine ungarische Gesandtschaft habe Konstantinopel besucht und es wurde dann eine Miniatur angefertigt, die dieses Bild wiedergibt. Und diese Miniatur, die befindet sich heute in der Nationalbibliothek in Budapest, aber ihre Datierung ist sehr schwierig und es kann eben mit fundierten Methoden nicht nachgewiesen werden, dass es tatsächlich ein Abbild des ursprünglichen Grabtuches war. Aber die Überlieferung geht eben diesen Weg und man findet jetzt ja durch eine Reihe von Brandflecken, die das Grabtuch leider besitzt, schon wissenschaftliche Hinweise, dass etwas in der Zeit vor dem 14. Jahrhundert geschehen sein könnte. Auch das ist sehr schwierig, weil die Altersbestimmung von Brandspuren nicht gerade das einfachste Problem der Welt darstellen. Aber heute muss man sagen, es könnten sich bei weiteren Untersuchungen Hinweise ergeben, die im Moment noch nicht bestehen. Aber es besteht eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit, dass mit neuen mikroskoptechnischen und werkstoffspezifischen Untersuchungen Hinweise gefunden werden, dass das Tuch eben in Konstantinopel war und dass es sich bei dieser Beschreibung des Tuches von Konstantinopel und dem Grabtuch von Turin tatsächlich um das identische Tuch handeln würde. Es ist aber noch sehr viel Arbeit dafür und wie ich auch in der vergangenen Woche schon gesagt habe, man kann nun nicht erwarten, dass das Grabtuch alle paar Wochen irgendwo auf der Erde verteilt wird und nun in verschiedensten Laborbereichen untersucht wird. Es muss ja sehr, sehr vorsichtig damit umgegangen werden. Man kann auch nicht einfach Proben entnehmen, denn wie schon berichtet, besteht die Vermutung, dass die Probenentnahme, die für die werkstoffwissenschaftliche Altersbestimmung durchgeführt worden war, auch nun aus Nacharbeitungen bestand. Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, die dieses Bild erzeugen. Ich will nicht behaupten, dass dies vorsätzlich geschehen ist. Es kann eine Verknüpfung ungünstiger Ereignisse bestanden haben. Und jener schmale Streifen, der damals für die Radiokarbonuntersuchung entnommen worden war, nicht, der kann also tatsächlich einfach, um dem Bild keinen Schaden zuzufügen, am unteren Rand entnommen worden sein. Es handelt sich dabei um ein 7 cm langes und 1 cm breites Stück. Dieses Stück wurde am 21. April 1988 entnommen und in drei Teile geteilt. Diese Teile wurden an drei verschiedene Laboratorien geschickt. Eben eines in der Schweiz, in Zürich, ein zweites in Großbritannien, in Oxford und das dritte ging nach Amerika. Alle drei Labors haben unabhängig voneinander, so wird es jedenfalls berichtet, ob sie sich vorher abgesprochen haben, weiß niemand und ich vermute es nicht, denn die wissenschaftlichen Analyseverfahren und die damit verbundenen Fachleute sind aus dieser Sicht ernst zu nehmen, aber sie können natürlich in einer Probe, die aus Reparaturen stammt, die hochhandwerklich geschickt nachweislich erfolgen, das kann man heute eindeutig sagen, nicht, dass der untere Bereich eben nachgenäht wurde und mit allergrößter Sorgfalt, sodass es nicht einfach erkennbar ist, erst mit sehr hochauflösenden mikroskopischen Analysen. So gesehen gehe ich persönlich davon aus, dass die im Jahr 1988 publizierten Testresultate tatsächlich den Analysen der Laboratorien entsprachen. Man kann nichts anderes finden als die Dinge, die eben in einem entsprechenden Probeobjekt vorhanden sind. Und diese Radiokohlenstoffdatierung ist in ihrer Altersbestimmungsmethodik für einen Altersbereich, wie er hier vorliegt, also über einige Jahrtausende einmal grob gesagt, durchaus fundiert. Nicht umsonst hat ja 1946 Willard Frank Libby den Nobelpreis für Chemie dann für seine Arbeiten erhalten. Ich muss mich korrigieren, 1946 hat er seine Methode publiziert. Der Nobelpreis kam dann eben eine ganze Zeit später, nämlich 1960. Also nicht umsonst ist eben für die Arbeiten von 1946 Herrn Libby diese große Auszeichnung zuteil geworden, dann 1960, was eben viele Verfahrenstechniken auslöste. Und die Methoden beinhalten zwar in ihrer Komplexität auch viele Schwierigkeiten und Unschärfen. Es ist nicht so, dass das wie ein mathematischer Ablauf erfolgt. Es ist mit sehr, sehr großer Sorgfalt verbunden und mit aufwendigen Zwischenschritten eine Altersbestimmung solide durchzuführen. Ob es sich da um Jahrhunderte oder um einige Jahrtausende handelt, das ist nicht das grundsätzliche Problem, sondern die Methodik, die dazu gehört. Und alle heute bekannten Verfahren sind Folgeentwicklungen dieser Grundlage, die 1946 veröffentlicht worden war, mit vielen Verbesserungen. Und der Stand von 1988 war an und für sich recht gut. Die Deutung allerdings ruft das Problem hervor. Und wie ich im ersten Teil schon erwähnt habe, wurde eben auch in der amtlichen Publikation, die dann kirchlicherseits gegeben wurde, verhältnismäßig zurückhaltend reagiert, obwohl sich viele Kritikpunkte sehr bald schon darstellten. Man hat also eine gewisse Zeit, etwa 10, 15 Jahre, erst einmal diese Ergebnisse hingenommen. Und das Ergebnis lautete ja damals unglücklicherweise sehr vehement dargestellt. Nicht? In diesem Abschlussexposé hieß es, das Grabtuch stammt mit Sicherheit aus der Zeit zwischen 1260 und 1390. Und dieser Schluss ist heute nicht mehr gültig, denn wenn nachgewiesen ist, und dies ist der Fall, dass gerade der Bereich der Probenentnahme aus Reparaturarbeiten stammt, zumindest dass Gewebeverflechtungen bestehen, dann ist eine sichere Bestimmung über den Anteil radioaktiver Isotope dieses berühmten Kohlenstoffmoleküls C14 nicht mehr gegeben. Und die Unsicherheitsbandbreite liegt in der Tat dann in einer Größenordnung, die zwischen dem Jahr 0 und dem 16. oder 17. Jahrhundert sogar liegen kann. Nicht? Also die Datierung hätte auch noch mit viel früheren Zeiten von heute aus gerechnet versehen sein können oder eben mit einem kürzeren Abstand. Das liegt einfach in der Deutungsbandbreite dieser komplexen Verfahrenstechniken. Deshalb sind ja auch Schriften dann im Laufe der Nachfolgezeit entstanden. Nicht? Es gibt ja ein Buch, das schon 1990 erschienen ist, nicht? Das Buch von Werner Bulst. Er hat das ja ganz mutig genannt, Betrug am Turiner Grab durch der manipulierte Carbon-Test. Nun, das ist ein wenig aus meiner Sicht sehr weitgehender Buchtitel, denn wie ich ja schon geschildert habe, spricht alles dafür, dass die Analysen ganz fundiert erfolgten, sie nicht gefälscht sind, aber die Proben nicht das ursprüngliche Tuch beschreiben und dann kann man nicht zu anderen Ergebnissen kommen. So gesehen muss man auch da immer vorsichtig sein mit den Vorwürfen, sondern die Gesamtheit anschauen. Wie ich auch schon erwähnt habe, die Altersbestimmungsthematik ist wichtig, sie ist sehr interessant, sie sollte mit Gewebebereichen fortgeführt werden, die tatsächlich dem ursprünglichen Tuchgewebe entsprechen. Das könnte man heute verfahrenstechnisch beweisen. Man könnte also die Stellen sehr genau klassifizieren und zuordnen. Aber es ist auch wiederum sehr gut zu verstehen, dass man so ein besonderes Objekt, etwas, bei dem diese vielen anderen Aspekte, die ich schon geschildert habe, diese Phänomenologie in seiner Gesamtheit besteht, dass man das nicht einfach nun verschicken kann und dass man erst recht nicht Proben entnehmen kann. Es ist undenkbar, etwas herauszuschneiden. Die Bestimmung des Alters über Radiokarbon ist ausgesprochen schwierig, wenn man eine Probe nicht zerstören darf. Also es werden Einflüsse ausgeübt auf die Probe. Nicht, man müsste dazu jetzt tief in die Methodik einsteigen, aber das würde ja den Rahmen dieser Sendung bei weitem sprengen und ist jetzt ja auch im Kontext gesehen nicht so wichtig, weil ja die Altersbestimmungsthematik nur einen kleinen Teil ausmacht, wie schon erwähnt. Aber es wäre an sich nur möglich, nun Proben zu entnehmen oder unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen versuchen, die Altersbestimmung eben am gesamten Tuch in ausgewählten Bereichen durchzuführen. Aber es gäbe keine Gewährleistung, dass dadurch nicht Zerstörungen auftreten. Also merkt man schon, das kann niemand entscheiden im Moment. Deshalb unterblieben auch neue Untersuchungen, verständlicherweise. Aber das Thema der wissenschaftlichen Altersbestimmung können wir an dieser Stelle einfach einmal mit Klammern versehen, zur Kenntnis nehmen, was untersucht wurde, verstehen, dass dort die publizierten Ergebnisse aufgetreten sind. Das hängt eben ganz mit dieser hohen Kunstfertigkeit zusammen, mit der Arbeiten der Reparatur erfolgten. Es ist eine lange Geschichte selbst, was alles dann in der dokumentierten Zeit geschah. Nicht? Ich habe ja vorhin diese Erzählungen ein wenig rekapituliert und den Beginn dann im 14. Jahrhundert der unumstrittenen schriftlichen Quellen nicht noch einmal neu erwähnt, aber Sie wissen vielleicht aus anderen Veröffentlichungen, was in dieser Zeit bis heute geschehen ist. Nicht? Das hängt eben damit zusammen, dass ja das Bild zunächst im Privatbesitz war, nicht die ganzen damit verbundenen Familien, das alles ist sehr gut dokumentiert. Eines Tages gab es ja dann ein Geschenk nach Turin und so ist der kirchliche Besitz entstanden. Diese ganzen Abläufe sind allesamt ohne Zweifel, nicht? Es ist also eines der besten Dokumente oder Objekte in ihrer geschichtlichen, historischen Sicherheit eben bis in das 14. Jahrhundert zurück. Und es ist dokumentiert, dass 1353 der französische Ritter Charny vom damaligen König Johann II., der auch ja Johann II. Der Gute genannt wird, den Auftrag erhielt, eine Stiftskirche in Liray zu errichten, und dort sollte dann dieses Grabtuch ja platziert werden. Wie immer, es gab herum vagabundierende Banden und man sah das Tuch bedroht. Es wurde dann 1418 in eine ausgelagerte Kapelle überbracht. Es ist wiederum dokumentiert, dass es dort 34 Jahre verblieb und es gelang dann in den Besitz des Hauses Savoyen. Ludwig von Savoyen hat sich dann weiter eben um die Sicherheit bemüht, und als diese Familie nach Turin übersiedelte, kam auf diesem Weg das Tuch an seinen heutigen Platz. Nicht diese geschichtlichen Abläufe könnte man nun über mindestens 2 Stunden noch im Detail betrachten. Aus einer Gesamtschau auf diese Phänomenologie wäre das zwar interessant, aber nicht notwendig. Deshalb will ich es an sich bei diesen kurzen Anmerkungen belassen, denn die beschriebenen Bereiche, diese Grunderscheinungsformen außergewöhnlicher Dinge, also Phänomene in der bildgebenden Struktur aus farbchemischer Sicht, in den pflanzlichen Inhaltsstoffen, in der ausführlich betrachteten Methodik verschlüsselter Rauminformation in den einzelnen Helligkeitsdaten. In der Gesamtheit all dieser Aspekte liegt nur eine mögliche Aussage, die alles miteinander verbindet, nämlich: aus heutiger Sicht kann keine menschliche Methodik und Technik diese Phänomene hervorrufen, weder in der gesamten nachvollziehbaren historisch belegten Zeit noch heute in der Gegenwart. Wir können also diesen besonderen Schluss ziehen: das Turiner Grabtuch ist eine Gnadengabe der himmlischen Welt und zeigt eben das Einwirken der göttlichen Weisheit in einer großen Vielfalt, vor der wir mit großem Erstaunen stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit möchte ich nun diese heutigen Gedanken abschließen, und ich habe einige andere Aspekte und Themen vorbereitet, die in zukünftigen Vorträgen ähnlich spannende Dinge beleuchten werden aus der Geschichte besonderer Dinge, die das Einwirken des Himmels in unserer Welt aufzeigen, vor denen wir mit Dankbarkeit und in Würdigung, in Ehrerbietung stehen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Ja, wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, Herrn Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecke, für diese Sendestunde in der Sendereihe «Das Turiner Grabtuch». Heute der zweite und auch der letzte Teil, also eine zweiteilige Vortragsreihe, war das mit Ihnen, eine Betrachtung der wissenschaftlichen Fakten zum Turiner Grabtuch. Heute im zweiten Teil hörten wir multidisziplinäre Betrachtungen der Abbildungsmerkmale. Nochmal ein herzliches Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer Sie uns jetzt hören, bedanken uns herzlich für Ihr Mithören, für Ihre Unterstützung auch in dieser Vortragsreihe. Und wir freuen uns dann, Sie wieder zu einem späteren Zeitpunkt begrüßen zu dürfen. Alles Gute, es grüßt Sie herzlich Peter Galliker.